SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 4 Es liest Maria Wördemann.
Hinter mir höre ich die Tür weiter aufgehen und noch bevor ich mich umdrehen kann, flitzt ein Junge an mir vorbei die Treppe hinauf. Als er den ersten Treppenabsatz erreicht hat, sage ich Hallo. Er hält inne. Er ist schon so weit oben, dass ich nur noch seine Beine sehen kann, die in einer zerrissenen Jeans stecken. Er bleibt oben stehen und beugt sich über das Geländer, um mich zu grüßen. Guten Morgen, die Dame. Dann läuft er weiter die Treppe hoch. Schade, dass er mich Dame genannt hat. So alt bin ich doch noch gar nicht. Aber der Junge hat mir Hoffnung gemacht, dass ich in diesem Treppenhaus doch nicht sofort erwürgt werde. Ich gehe die Stufen hoch. An der hellgrauen Tür im ersten Stock gibt es kein Schild, keinen Namen, keine Aufkleber. Ich klopfe an. Zweimal. Keine Reaktion. Es ist ein normaler Wochentag und noch nicht mal 11 Uhr. Diese Menschen sind einfach bei der Arbeit. Hier wohnen ganz normale Menschen, die ganz normal zur Arbeit gehen. Gott, warum habe ich daran nicht früher gedacht? Ich klopfe doch nochmal. Dann habe ich jedenfalls getan, was ich konnte, falls mich jemand fragen sollte. Einerseits hoffe ich, dass jemand aufmacht und dann wieder, dass die Tür geschlossen bleibt. Auf der Straße steht ein Junge mit einem Klemmbrett und versucht, Menschen zum Spenden für einen guten Zweck zu animieren. Er spricht mich an, doch ich sage Nein, noch bevor er seinen Spruch beenden kann. »Schönen Tag noch«, füge ich hinzu. Aber er hat sich schon abgewandt und es deshalb wahrscheinlich nicht gehört. Dabei steht dieser Junge hier in der sengenden Hitze und tut den ganzen Tag Gutes für diese Welt. Ich sollte auch mal etwas Gutes für diese Welt tun. Decken sammeln zum Beispiel. Ich wäre gerne sanftmütiger, aber das ist leichter gesagt als getan in einer Gesellschaft wie dieser. Manchmal gelingt es mir vorübergehend, dann glaube ich, dass alles schon nicht so schlimm ist und gut wird, aber dann beschimpft wieder jemand irgendwen im Verkehr oder ich lese irgendwas über die Politik und dann ist mein innerer Friede dahin. Dann bin ich sicher, dass ich das hier nicht überlebe, wenn ich mich nicht anpasse. Die Stärkste bin ich schon mal nicht. Deshalb muss ich die Schlauste sein. Und die Schlauste ist nicht sanftmütig. Die Schlauste ist scharfsinnig, clever, sieht von ihrer erhabenen Position herab auf all die Versager, die gedankenlos hinter ihr herzuckeln. Die Schlauste ist erbarmungslos. Die Sanftmütigen sind naiv, nicht in der Lage, mit unserer schnell veränderlichen Welt mitzuhalten, so ruhig und still, dass ich es kaum aushalten kann, nur mit ihren Pflanzen beschäftigt. Der sanftmütige Mensch ist dann und wann angenehme Gesellschaft, ja, wenn man im Wohnzimmer sitzt und ein Buch liest oder bei einem Herbstspaziergang oder wenn man Schmerzen hat. Aber in der echten Welt, der Welt des Marktes und des Kampfes und der Fernsehtalkshows, wird der sanftmütige Mensch platt gemacht. In unserer langen Straße gab es ein Haus, wo man am Martinstag unbedingt hin musste. Meine beste Freundin und ich fingen am Rand des Viertels an, bei dem kleinen Feld mit Fußballtoren an beiden Enden, da wo wir regelmäßig gebrauchte Kondome liegen sahen. Eine Klassenkameradin wiederum hatte dort auch mal ein Stück Pyrit gefunden und später darüber ein Referat gehalten. Das Haus stand an der Ecke einer kleinen Seitenstraße. Die Chance war groß, dass niemand aufmachte, aber wenn man zu den Glücklichen gehörte, denen geöffnet wurde, bekam man ein 5-Gulden-Stück. Als wir klingelten, blieb die Tür zu. Ein paar Jahre später wurde das Haus mit gelber Farbe beschmiert. Der Brand wütete genau daneben. Über ausgelaufenes Benzin erreichten die Flammen den Vorgarten, wo sie das Unkraut versenkten. Wir alle wurden dazu befragt. Die Polizisten waren sehr freundlich, wie damals, als sie uns in der Schule über Diebstahl und Rauchen aufklärten. Beides einfach lassen. Die Polizei war tatsächlich dein Freund und Helfer. So fühlte es sich an. Im Fall des 5-Gulden-Mannes war die Polizei eine Frau, deine beste Freundin. Sie stellte uns jede Menge Fragen, aber keine einzige, auf die wir eine ehrliche Antwort geben wollten. Die Polizei fragte aber auch nicht, wer vom Vater Karl rasiert wurde oder ob man gelegentlich den ganzen Tag eingesperrt wurde, wenn man ungehorsam gewesen war, welcher Arbeit die Mutter nachging und wer sie dazu zwang. Ich versuche, mich wieder auf dieses Postfach und den Drucker zu konzentrieren und den Verbleib des Pakets zu relativieren. Alles nicht so schlimm. Alles wird gut. Nächstes Mal machen Sie sicher auf, die normalen Menschen in der Hausnummer 79. Ich habe inzwischen über 2 Stunden nicht auf eingehende Mails reagieren können, denn auf dem Rückweg musste ich notgedrungen viele Pausen machen. Stress ist fatal, das habe ich in meinem Forum gelesen, und ich möchte nicht während der Arbeitszeit sterben. Der Drucker versucht, mich mit Klicken und Brummen zu beruhigen. Sein Rhythmus verrät mir, wie er zu etwas steht. Da reicht mir ein winziges Geräusch. Das kann mich auf ganz andere Gedanken bringen. Gedanken, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Gedanken, die irgendwo herkommen müssen. Das kann gar nicht anders sein. Das zeigt mir, dass er eine Seele hat. Ich trinke einen Schluck lauwarmes Wasser, das ich mir auf dem Weg zu meinem Büro in der Küche eingeschenkt habe. Dort bin ich 2 Kolleginnen begegnet und habe mich sofort ertappt gefühlt. »Hey«, mein Name, sagte PR. »Wie geht's?« »Hi«, ich schüttelte den Gedanken ab, dass ich hier nicht hingehöre. »Du hast gerade mal wieder den Kundendienst übernommen, stimmt's?« sagte Sales, noch bevor ich beantworten konnte, wie es mir ging. Ich erstarrte, war sofort hellwach. »Wieso?« »Ja«, sagte ich und fragte mich gleichzeitig, ob ich dem etwas hinzufügen sollte, einen Disclaimer vielleicht. »Okay, ich habe nämlich noch eine Mail in meinem Posteingang, die eigentlich für den Kundendienst ist, wie ich meine.« »Ah, leite sie mir gerne einfach weiter.« Ich lächle dazu. Obwohl ich schlecht gelaunt bin, Bauchschmerzen habe vom Dauerstress und mein Kopf von vernichtenden Gedanken überschäumt. Ich lächle. Es klopft an meine Tür. 2-mal. »Ja?« Mein Chef kommt herein. Er bewegt sich noch hölzerner als sonst. »Hi. Ich hab mich gefragt.« Er macht einen Schritt zur Wand, sieht sich das gerahmte Poster eines berühmten Gemäldes an, auf dem einsame Menschen in einer dunklen Bar sitzen, und drückt dabei fast seine Nase ans Glas. Dann tritt er einen Schritt zurück, um es in seiner Gänze zu erfassen. »Was ist das doch für ein schönes Bild?« In meinen Augen ist es das allergrößte Klischeebild, das es gibt. Er schüttelt kurz den Kopf, kommt wieder zur Sache. »Können wir uns heute Mittag kurz zusammensetzen?« Kurz zusammensetzen? Dann ist es ernst. Sicher will er wissen, wo in Gottes Namen das Paket bleibt. »Na klar«, sage ich, so sorglos wie möglich, als hätte ich jetzt noch Einfluss auf den Ausgang des Gesprächs. Davon kann ich mich manchmal überzeugen. Wenn ich tue, als sei alles gut, dann ist das vielleicht auch so. »Um wie viel Uhr?«, frage ich. »Mir ist es egal.« »Oh je, mir ist es egal. Klingt vielleicht zu sehr, als sei mir meine Arbeit nicht wichtig oder als hätte ich eigentlich nichts Besseres zu tun, als auf dieses Gespräch zu warten.« »Gegen 2?«, fragt er. »Unten?« »Unten. Dann ist es etwas Offizielles.« »Ist gegen 2 Uhr?« »Gern. Bis dann.« Ich lächle unbekümmert. Die Tür schließt sich und der Drucker wärmt sich auf. »Aber wenn ich heute Nachmittag einfach wieder in diese Straße gehe, das Paket abhole und erkläre, was passiert ist, wird alles gut.« Am selben Abend habe ich das Paket immer noch nicht. Um 1 Uhr kam eine Nachricht von meinem Online-Kalender: Termin verschieben? Mein Chef hatte einen anderen Termin vergessen, einen wichtigeren. »Wollen wir unser Gespräch auf Montag vertagen?« »Natürlich, gar kein Problem«, antwortete ich, während meine Anspannung sekündlich zunahm. Am späten Nachmittag zog ich erneut los, auf der Suche nach meinem Paket, aber in Nummer 79 war immer noch niemand zu Hause. »Was, wenn die Bewohner monatelang im Urlaub sind?«, dachte ich. »Was, wenn sie tot sind? Was mache ich dann?« Meine beste Freundin schickte mir genau in dem Moment eine Nachricht, als der Drucker zickte und ich befürchtete, im Büro eine Panikattacke zu bekommen. Ich war beinahe unfähig zu arbeiten. Sie fragte mich, ob ich mit zu einer Party gehen wollte. Ich hatte keine Lust zu feiern, keine Lust auf andere Menschen. Wie anstrengend. Aber es war eine Gelegenheit, bei ihr nachzuhorchen, wie sie die Situation einschätzte, und das konnte für meine Strategie nützlich sein. Ich steckte meinen Adrenalininjektor ein, und jetzt stehe ich also in einer fremden Küche. Ich lehne mich an die Wand. Man hört ja immer wieder, dass die Küche auf einer Party der beste Ort ist, aber gerade bin ich davon nicht überzeugt. Ein Typ redet auf mich ein. Er hat mehrere Tätowierungen an den Unterarmen. Ich sehe ein Schwein, auf dem mit Strichelinien die Stücke markiert sind, die man essen kann. Der Typ erzählt, dass Kapstadt viel, viel gefährlicher sei als Johannesburg. Viel gefährlicher. Da werde man auf offener Straße ausgeraubt. Mhm, mache ich. Das fasst er als Aufforderung auf, mehr über seinen Aufenthalt zu erzählen. Eigentlich ist die Apartheid noch allgegenwärtig. Die Panikattacke blieb aus, aber der Drucker tat sich schwer. Er passt sich meiner Stimmung an. Er fühlt mit mir, genau wie ein Haustier oder ein Baby. Nein, sagt der Junge, obwohl ich keine Frage gestellt habe. Er sei nicht dazu gekommen, den Tafelberg zu besteigen, weil seine Zeit für einen Roadtrip entlang der südafrikanischen Küste draufgegangen sei, und jetzt wisse er alles über Wein. Daraufhin erzählt er mir alles über Wein. Ich frage mich, ob ich trotzdem mit diesem Typen ins Bett gehen könnte. Ich sehe seinen Körper, der nicht schlecht aussieht, in Aktion auf und in meinem. Das kommt mir in diesem Stadium der leichten Trunkenheit akzeptabel vor. Aber der Gedanke, diesen sich ständig bewegenden Mund zu küssen, ekelt mich an. Sein Gesicht über meinem, schlecht wird mir davon. Unwillkürlich schüttle ich den Kopf, doch er merkt es nicht. Wird man mich entlassen? Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Mache ich etwas verkehrt? Was hat die Verschiebung des Termins zu bedeuten? Das Gespräch findet im echten Meetingraum statt. Das muss doch etwas bedeuten. Am Ende des Tages war mein Kundendienstpostfach fast leer. Nach einem Moment des heftigen Protests flutschten die Blätter wieder durch die Maschine. Allerdings hinterließen meine Finger Schweißabdrücke auf dem Papier. Geh mal kurz aufs Klo, sage ich, als der Junge für einen Moment schweigt, weil ihm eine bestimmte Traubensorte nicht einfällt. Er ist am Boden zerstört. Es ist so leicht, einen Mann zu demütigen. Deshalb muss man mit den Gefühlen von Männern vorsichtig umgehen. Sie sind empfindlich, und hast du nicht gesehen, wirst du ermordet. Er blickt sich im Raum um, auf der Suche nach neuem Publikum. Ich quetsche mich an seinem warmen Körper vorbei und mache mich auf die Suche nach meiner besten Freundin. Ich finde sie auf dem Dach. Sie raucht eine Zigarette. Ein schlaksiger Typ mit schlechter Haltung lehnt neben ihr am gusseisernen Geländer der Terrasse. »Wissen Sie, ob diese Erdbeeren genmanipuliert sind?«, fragt der Kunde den Gemüsemann. Der Schlack sieht sie fragend an. Sie beugt sich mit ernstem Gesicht zu ihm vor. »Nö«, sagen die Erdbeeren, »sind wir nicht.« Während er sie entgeistert anstarrt, nimmt sie einen tiefen Zug. Sie sieht mich und sagt zu ihm, »Würdest du uns wohl eben einen Wein holen?« Der hängende Körper setzt sich in Bewegung. Langsam sagt er, »Ach, übrigens, ich hab einen Freund, der kennt sich da voll gut aus.« Meine beste Freundin und ich rauchen, ich rauche sonst nicht, und lassen ans Geländer gelehnt unseren Blick über die Stadt schweifen. Wir sehen andere Dachterrassen, Baumwipfel, Kirchtürme, die Kuppel einer Synagoge, eine Fabrik am Stadtrand. Wolkenkratzer gibt es in dieser Stadt nicht, ein paar hohe Bürotürme in der Ferne. Die zählen nicht. Der Mond scheint. Sie nennt den Namen einer gemeinsamen Bekannten. Die ist schwanger. Wusstest du das schon? Ach, echt? Anderer Leute Fortpflanzung interessiert mich nicht. Ich nehme sie lediglich zur Kenntnis. Unsere Freundschaft begann so früh, dass ich mich an den Anfang nur noch vage erinnere. Wir waren in erster Linie Freundinnen, weil es sich so ergab. Dieselbe Klasse, dieselbe Wohngegend. Unsere Mütter nickten einander auf dem Schulhof zu. Am Schuljahresanfang standen unsere Tische im Klassenzimmer nebeneinander, sodass alle automatisch davon ausgingen, dass wir zusammengehörten. Und wir auch. Wir haben uns oft auseinandergelebt, aber nur, um einmal mehr zusammenzuwachsen Und so mäandert unsere Freundschaft dahin. Es ist wie mit einem Kettenschloss. Das spannt man am besten auch nicht so stark, denn dann lässt es sich leichter durchtrennen. Unsere Beziehung veränderte sich in der letzten Grundschulklasse. Da wurden wir zueinander verdammt. Das wussten wir beide. Wir sprachen nie darüber, aber wir würden die jeweils andere nie mehr loswerden. Und weil die Wahrnehmung des Lebens ganz und gar davon abhängt, wie man die Dinge interpretiert, versuchten wir diesen Umstand als etwas Gutes zu betrachten. In der weiterführenden Schule landete ich bei den Apfelsinensaftkindern, während sie in eine Schule kam, wo sich die Mädchen der Klasse auf dem Klo Chilisauce in die Augen schmierten, um dann mit roten Augen auf dem Schulflur eine Szene hinzulegen. In diesen Zoos verfeinerten wir beide unsere Überlebensmechanismen. Kennt man einander besser, wenn man sich von früher kennt? Hat jeder Mensch einen Kern, aus dem im Laufe der Zeit allerlei sprießen kann, wie Äste aus einem Baumstamm, der im Grunde immer derselbe bleibt? Sind unsere innersten Jahrringe unser wahres Ich? Sie und ich sind uns in Dingen einig, über die sonst niemand, den wir kennen, derselben Meinung ist. Als wir 20 waren, wurde in unserer Provinz nach 13 Jahren ein wichtiger Mordfall aufgeklärt. Ein Mann, ein auf den ersten Blick netter Mann, da habt ihr's, wurde verhaftet. Es war doch kein Asylbewerber gewesen. Damals wurde in der Region eine groß angelegte Massen-DNA-Analyse durchgeführt. Der Täter wusste also, dass er früher oder später gefasst werden würde, hatte sich aber trotzdem nicht gestellt. Er wartete, bis sie ihn holen kamen. Damals hatte er das Mädchen vergewaltigt und mit ihrem eigenen BH erwürgt. Danach hatte er ihre Leiche auf einer Wiese zurückgelassen. Inzwischen, 13 Jahre später, hatte er kleine Kinder, eine Frau und eine Katze. Die Frau blieb erschüttert zurück, als die Polizei ihren skrupellosen Mann abführte. Auch andere waren schockiert. Wie kann man mit einem Menschen zusammenleben und nicht merken, dass er zu so etwas Grausamem fähig ist? Doch meine Freundin und ich waren uns einig, dass das jedem passieren kann. So ist das nun mal. Wenn man mit jemandem eine Beziehung eingeht, kann man immer mit einem Mörder enden. Meine beste Freundin nahm es allerdings ziemlich mit, dass unsere Bekannte schwanger ist. Wenn ich eine Schwangere auf der Straße sehe, denke ich eigentlich immer, Bitch. Sie nimmt noch einen Schluck von dem Wein, den uns der Schlags gerade gebracht hat, bevor er wieder verschwindet, weil wir über Schwangerschaften sprechen. Weil sie gerne schwanger wäre, dürfen andere es nicht sein. Sie zeigt Müttern die kalte Schulter und flirtet mit Vätern. Wir fragen uns, ob es so etwas wie einen Vaterinstinkt gibt. Wir haben jedenfalls noch nie davon gehört. Wir rauchen noch eine. Wenn du schwanger bist, musst du aber aufhören zu rauchen. Ja, ich weiß. Aber das ist ja nur für 9 Monate. Oder ein knappes Jahr vielleicht. Und dann fange ich sowieso wieder an, wie ich mich kenne. Man muss auch noch leben dürfen. Sie blickt über die Stadt. Kinder von Rauchern fangen schneller selbst an zu rauchen. Ich will nicht moralisieren, aber ich sage es trotzdem, in Anlehnung an die Warnung auf der Schachtel. Ja, sagt sie, ist ja auch gemütlich, oder? Als ich wieder reingehe, um mich in die Warteschlange vor der Toilette einzureihen, stürzt ein panischer Typ auf mich zu. Sein Gesicht ist geschwollen, rot und fleckig. Seine Hände bewegen sich hektisch über sein Hemd, seinen Bauch, seine Seiten, seinen Hals. Er reißt sein Hemd hoch, löst seinen Gürtel, zerrt an seinem Kragen. Er tigert auf und ab, kann nicht stillstehen, ist so unruhig, dass alle in der Schlange nervös werden und sagt dann hustend zu mir, so dass niemand anders es hören kann, ich habe eine allergische Reaktion. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer tödlichen allergischen Reaktion? Denn diese hier ist tödlich, das sehe ich ihm an. Er sieht furchtbar aus. Seine Lippen sind geschwollen, seine Augen winzig und blutunterlaufen, sein Hals knubbelig, sein ganzer Körper windet sich vor Juckreiz und Schmerz. Er atmet mühsam. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese fast sterbende Person genau zu mir kommt, um mir das mitzuteilen? Sieht er mir an, dass wir Leidensgenossen sind? Sind wir ein eigener Menschenschlag, eine besondere Spezies? Die Allergiker, die einander an Überempfindlichkeiten und der Angst vor dem Unbekannten erkennen? Keine Sorge, ich habe alles dabei. Noch nie habe ich mich so nützlich gefühlt. Eigentlich will der Typ ins Badezimmer, sich vor Publikum verstecken, vor der Warteschlange, die ihn skeptisch und distanziert anstarrt. Er schämt sich für sein Äußeres, für seinen Körper. Dass er fast krepiert, ist nachrangig. Er will einen Raum nur für sich, auch wenn ihm dort im Badezimmer, hinter verschlossener Tür, niemand helfen kann. Warum tut jemand, der fast stirbt, etwas, das die Wahrscheinlichkeit zu sterben noch erhöht? Ich behalte den Jungen bei mir und in dem Moment, wo er wirklich fast erstickt, weil sein Kehlkopf durch das Angioödem in seiner Luftröhre zugedrückt wird, steche ich ihm meinen Injektor ins Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich reibe über sein Bein, teils um das Adrenalin zu verteilen, teils um ihn zu beruhigen. Ich hab das auch, sage ich. Sein Gesicht nimmt langsam wieder eine normale Form an. Er atmet wieder gleichmäßig. Von dem fiesen Teppichboden aus sieht er hoffnungsvoll zu mir auf. Während er vorsichtig den Kopf hebt, um zu sehen, wo er ist, fragt er: Wogegen du? Anstrengung. Meine Hand liegt immer noch auf seinem Bein. Walnüsse. Er lässt den Kopf wieder auf den Boden sinken. Als der Krankenwagen kommt, befinden wir uns noch immer in derselben Haltung. Der Sanitäter fragt mich: Sind Sie verwandt? Ich lasse ihn los und stehe auf. Das reflektierende Silber der Sanitäterweste tut mir in den Augen weh. Der leuchtende Mitarbeiter nimmt den Jungen mit. Wenn ich heute Abend selbst noch eine allergische Reaktion bekommen sollte, ist mein Adrenalininjektor schon leer. Ich sehe den Typen, der über Wein gequatscht hat. Er sieht mich auch und kommt zu mir. Ich wäre gerne vor ihm geflüchtet, doch ich komme nicht schnell genug vom Fleck. Hey. Hi. Morgen ist Samstag, dann muss ich nicht zur Arbeit. Aber ich könnte sagen, dass ich jemand beim Umzug helfe. Ich kann auch die letzten Ziffern meiner Telefonnummer verdrehen. Was ist denn hier passiert? Die Stelle auf dem Teppich ist auffällig leer. Jemand hatte eine allergische Reaktion. Er sagt nichts. Auf Walnüsse, präzisiere ich. Aber der Typ hat einfach nur gefragt, um irgendetwas zu sagen. Oh, sagt er. Dann nimmt er einen Schluck Wein. Ich mag keine Walnüsse.